Was uns beide ja verbindet, ist nicht nur die Bewusstseinswahrnehmung über den Inhalt der Ernährung, sondern ich glaube auch das, was die Psyche mit uns macht. Und das ist ja, man könnte auch sagen, der Schweinehund, das ist ja wahrscheinlich das viel größere Übel, wie ein paar Kilo mehr zu haben. Wenn einer zu mir kommt und sagt, es ist alles so schlimm, dann stelle ich immer die Gegenfrage, was ist so schlimm? Weil schlimm ist ein sehr dehnbarer Begriff oder alles ist so schwer. Das muss man immer sehen im Verhältnis der Ausgangssituation. In der Tat war das dann oder ist das heute für mich der Beweis, dass die Natur ja wirklich heilen kann und dass die Natur natürlich Inhaltsstoffe bringt, die unserer Gesundheit sehr dienlich sind.
Einer, der definitiv zu den bekanntesten Köchen in Deutschland gehört, der Sternekoch war und zum besten deutschen Patissier gekürt wurde. Er hat preisgekrönte Restaurants geleitet und als Fernsehkoch die halbe Nation, mindestens die halbe Nation, an den Herd geführt. Wir beide haben schon zusammen gekocht, geschrieben, gefeiert, gelacht und jetzt sind wir mal ganz unter uns. Und das ist für mich natürlich die Gelegenheit, auch Dinge zu fragen, worüber ich unbedingt noch mehr von dir wissen möchte. Herzlich willkommen heute bei mir, Johann Lafer. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ja, liebe Petra, ich freue mich auch sehr. Es ist wirklich schön, dass wir uns wieder mal sehen, weil wir haben ja schon oft viele Begegnungen gehabt, aber mal so ein Gespräch zu führen, macht auch sehr viel Spaß.
Ja, das denke ich doch auch. Du bist ja schon ganz lange Koch und hast ja auch mal den Anfang einer Karriere gehabt. Da war nicht alles so ganz glatt gelaufen. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass zum Beispiel einmal ein Restaurantkritiker kam und da ist alles schief gelaufen? Stimmt das?
Wenn ich das jetzt alles aufzählen wollte, was in meiner Karriere passiert ist, es gibt natürlich auch Positives, aber es gibt sicherlich das, was am längsten in Erinnerung bleibt, ist das Negative. Dann würden wir einen neuen Podcast machen müssen. Aber vielleicht zwei, drei Auszüge aus meiner langjährigen, 47-jährigen Kochkarriere. Zunächst mal muss ich sagen, ich bin ja in Österreich auf dem Bauernhof groß geworden und für mich war ja damals der Beginn einer Ausbildung weg von zu Hause in eine Stadt wie Graz. Das war für mich eine große Herausforderung. Und ich muss auch sagen, man hat ja immer dann so geträumt von einem Koch, der auf großer, weiten Welt umherreist oder auf dem Schiff ist. Und für mich war das relativ ernüchternd, als ich dann meine Ausbildung begann, nämlich indem ich den ganzen Tag nur Zwiebel geschält habe, Kühlhaus geputzt habe und ab und zu mal durfte ich dann noch von den Resten des Fleisches, die auf dem Tisch lagen, durfte ich noch das Magere rausschneiden, so kleine Eckel, die dann für so Krautfleckel oder für irgendwelche Gerichte verwendet wurden, für Majoranfleisch zum Beispiel. Und da muss ich sagen, das war ja nicht das, was ich mir vorgestellt habe und gewünscht habe, weil diese Monotonie, dieses immer Gleiche, nicht mehr weinen zu können, weil aller Tränensaft, den man hatte, jeden Tag sich über diesen Zwiebeln ergoss, dann habe ich gesagt zu meiner Mutter nach 1,5 Jahren, weißt du was, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist nichts für mich, das hat mit Kochen nichts zu tun, das ist wirklich irgendwie so ein Hilfsarbeiter wie bei der Baustelle, einer, der den ganzen Tag mit dem Schubkarren da den Beton fährt oder was auch immer. Und dann hat sich zu mir gesagt, das war eigentlich, da muss ich sagen, da bin ich heute noch sehr dankbar, damals das Wichtigste in meiner Weiterentwicklung war nämlich der Satz, dass sie gesagt hat, Hansi heiße ich ja in der Österreich, Hansi, du hast damals das unbedingt gewollt und wir bestehen jetzt drauf, der Papa und ich bestehen jetzt drauf, dass du die Lehre fertig machst. Was du danach machst, ist uns egal, aber bitte tu uns einen Gefallen und mache dann diese Ausbildung zu Ende.
Zwei Fragen. Wie alt warst du, als du wusstest, dass du Koch werden wolltest und wie lange hat die Ausbildung gedauert?
Also ich wusste schon eigentlich so ab 10, denn ich weiß, meine ganze Verwandtschaft lebte in der Schweiz und ich habe mir damals von meiner Tante gewünscht, mit 9, nicht, wenn sie im Sommer zu Besuch kam, kein Tennisschläger, keine Fußballschuhe, sondern ein Schneebesen und eine Rührschüssel. Und das war, glaube ich, schon der Beginn dessen, dass man gemerkt hat, dass es für mich was Besonderes ist. Die Lehre selbst, die hat 3 Jahre gedauert. Ich habe sie dann auch mit Auszeichnung bestanden am Ende. Aber ich muss sagen, das Sprichwort Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kann ich bestätigen. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Wir hatten ja dann auch viele Auszubildende in den Unternehmen. Wir wurden auch mehrmals ausgezeichnet als bester Ausbildungsbetrieb in Rheinland-Pfalz, weil ich nämlich aufgrund meiner Erfahrung gesagt habe, wenn du mal jemanden ausbildest, so kann es nicht sein und wird es nicht sein.
Schimpfst du nie in der
Küche? Doch. Das ist normal. Also ein gewisser Druck ist notwendig. Ich glaube, das ist so. Aber der Druck muss in einem bestimmten Harmoniebereich verlaufen. Wenn man weiß ja, dass, ich sag mal, das Beispiel ist, wie immer, Sonntag zum Beispiel mittags ist so ein typisches Mittagessen, da kommen alle zwischen 12 und 1 und dann sitzen da 40 Leute im Restaurant und bestellen in der Regel 4 bis 5 Gänge pro Gast. So, und die Stunde hat trotzdem nur 60 Minuten und dann entsteht natürlich automatisch ein Zeitdruck, ein Inhaltsdruck. Und wenn man dann noch versucht, da die Leute nervös zu machen oder draufzuschlagen und sagen, okay, jetzt noch schneller oder jemand auch wirklich auf Deutsch zusammenscheißt, dann ist das einfach aus meiner Sicht der falsche Weg. Da muss man ein bisschen sich im Zaum halten. Das habe ich getan. Und wenn ich überlege, mit wie vielen Leuten ich heute noch intensiven Kontakt habe, die Ausbildung bei mir genossen haben, dann bin ich sehr stolz drauf.
Wie viel waren es denn? Weißt du es?
Ach, ich würde sagen, auf jeden Fall um die 100.
Boah,
ja,
wie
mit
schön.
Sicherheit,
ja.
Um die 100 Auszubildende.
Aber trotzdem nochmal zurück. Gab es irgendwas für dich, als du angefangen hast, was wirklich ganz schrecklich erstmal war?
Vieles.
Also vieles. Gab es eine Geschichte?
Ja, die das also schrecklich für mich war zum Beispiel, wenn etwas, was man sich vornimmt, nichts wird.
Mhm.
Also ich sage mal, bei Witzigmann hatten wir eine österreichische Gastronomendelegation und da hat er zu uns gesagt, zu meinem Kollegen und zu mir, ich möchte, dass die Leute heute Abend Sachertorte bekommen. Und zwar, ich habe das Originalrezept. So, erstmal gut, für mich sensationell, dass ich vom Chef das Original Sachertortenrezept bekomme. Wir haben dann diese Sachertorten vormittags also gemacht. Wir brauchen ja 5 Torten, 12 Stück. Wir haben die reingeschoben, diese Masse, die war also ohne Mehl, nur mit vielen Mandeln und richtigen lockerer Teig. Und als dann mein Kollege diese Torten rausholte, ich glaube 5 Minuten später, waren die genauso hoch wie im Pfannkuchen. Also komplett stand vor mir so 5 so Fladen, mit einer Sachertorte nichts zu tun, könntest sagen, Pfannkuchen mit Schokolade. So, ja, und dann habe ich gesagt zu meinem Kollegen, ich hatte einen Termin nachmittags beim Zahnarzt und sage, bleib hier, mach das nochmal, da haben wir bestimmt was falsch gemacht oder uns haben wir bei der Temperatur oder beim Abmessen vertan, mach das nochmal. Und dann kam etwas, was ich nie vergessen werde. Um 17 Uhr war also nach der Mittagspause wieder Beginn, da kam der Herr Witzigmann mir schon entgegen zur U-Bahn-Station. Und denke ich mir, was ist denn das heute für ein herzlicher Empfang? Der Chef holt mich selber ab zur Arbeit. Und dann scheißt er mich da auf der Straße zusammen und schreit mir wie am Spieß, was wir für Idioten sind. Diese weltberühmte Sachertorte, die jeder auf der Welt kennt. Wir kriegen es nicht hin. Was sind wir für blöde Köche? Und so weiter und so fort. Und ich wusste ja gar nicht, was da passiert war, aber es war genau das Gleiche wie morgens, nämlich auch wieder so flach, so Zentimeter hoch, verstehst du, da hast du da 12 Scheiben Sachertorten, wenn du die übereinander legst, sind sie immer noch zu flach, so. Dann habe ich gedacht, ach du meine Güte, und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, jetzt pass auf, scheiß Originalrezept, wir nehmen jetzt wirklich unser Rezept, wie immer, das kennen wir, das wissen wir, wie das geht, das habe ich 100-mal gemacht, das habe ich von meiner Mehlspeisköchin damals aus Graz. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir diese Sachertorte fertig gemacht und ich glaube so eine halbe Stunde bevor dann man sie servieren musste, war sie auch endgültig fertig und jeder war begeistert, aber das hatte mit dem Original Sachertortenrezept nichts zu tun. Also was will ich damit sagen? Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Also in dem speziellen Fall war Gott sei Dank so, dass wir uns nicht von einem Rezept beeinflussen haben lassen, weil in der Tat ist es ja oft so, das Rezept ist das eine, das Ergebnis ist das andere.
Und was hat Witzigmann gesagt?
Gar nichts, der weiß es, glaube ich, bis heute noch nicht. Vielleicht jetzt, wenn er den Podcast hört.
Ja, dann wird's mal Zeit. Ja. Ich glaube, heute würde er drüber
lachen. Weißt
du,
man kann alles essen, aber man muss nicht alles wissen.
Das stimmt auch.
Ja.
Johann, ein guter Koch, zumindest ist es irgendwie so bei mir noch verankert, der soll ja immer richtig dick sein, kräftig sein. Und ich weiß, dass du zumindest am Anfang einfach auch nur genossen hast. Und du hast, glaube ich, nicht geschert, ob du ein paar Kilos zu viel hattest oder nicht.
Naja, es ist so, also das muss man jetzt mal sagen, Das sehe ich jetzt ein bisschen differenzierter. Zum einen die körperlichen Ausmaße und zum anderen den Stress zu meistern. Mhm. Also ich glaube, genau. Und das kann ich im Nachhinein sagen, dass dieses Zunehmen überhaupt nicht gewollt war. Aber es gab durch diese vielen Stressmomente und durch diesen extremen Druck, wenn man dann gerade in der Spitzengastronomie zu Hause ist und Sterne und irgendwelche Gaben und Dinge verteidigen muss, dann ist man ja extrem auf einem Leistungsniveau und jeden Tag musst du abliefern. Du bist abhängig von den Mitarbeitern und von den Produkten und was weiß ich, von der Laune des Gastes. Und da muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich wie viele nach einer Belohnung gesucht. Der eine, der geht dann nach draußen, säuft heimlich 20 Flaschen Bier, der andere macht irgendwas anderes. Und bei mir war es eben immer dann, wenn ich gesagt habe, nee, heute reduziere ich mich auf das Wesentliche, heute möchte ich nicht. Dann kannst du, wenn dieser Druck entsteht, nicht widerstehen und greifst du einfach zu und nimmst irgendetwas oder gehst in die Patisserie und isst einfach eine Kugel Eis und denkst, wie geil, jetzt bin ich wieder etwas entspannter, weiter geht's, ja. Das ist, und das ist, glaube ich, auch das, was uns beide ja verbindet, ist nicht nur die Bewusstseinswahrnehmung über den Inhalt der Ernährung, sondern ich glaube auch das, was die Psyche mit uns macht. Und das ist ja, man könnte auch sagen, der Schweinehund, das ist ja wahrscheinlich das viel größere Übel, wie ein paar Kilo mehr zu haben, nämlich den zu bändigen oder den in den Griff zu haben. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich kaputt geärgert abends. Ich habe mich auch für mich selber manchmal geschämt. Mhm. Oder mir war schlecht, weil ich alles irgendwie wie so ein Irrer in mich hineingeschaufelt habe. Aber ich habe gleichzeitig auch gemerkt, ich schaffe es sonst nicht. Ich brauche irgendwas. Oder bin nach Hause, dann kommt der Hund und dann springt er dich an. So, dann gehst du zum Kühlschrank. Ach, der arme Hund, der will jetzt auch noch was fressen, weil der liebt dich einfach so. Was machst du? Und dann gibst du dem zwei Scheiben Wurst und dann nimmst du drei Scheiben. Dann schreit er nochmal, dann gibst du ihm wieder zwei, dann nimmst du vier Scheiben. So, dann gehst du ins Bett und denkst, wie geil, jetzt bin ich endlich entspannt, fühle ich mich wohl. Aber das Ergebnis dessen, was in mir passiert, ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber ganz ehrlich, es war mir wurscht. Es war mir einfach egal, weil ich nur so versucht habe, irgendwie mein Leben zu meistern. Und das ist ja, glaube ich, bei vielen Menschen so. Die haben einfach ein Laster oder irgendetwas, was man braucht, um bestimmte Situationen zu meistern. Und bei mir war es definitiv dann das unkontrollierte Essen.
Gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, so geht's nicht mehr?
Ja, also mein 50. Geburtstag, ich werde jetzt ja dann nämlich 67. Mein 50. Geburtstag war ganz schlimm, muss ich sagen. Nicht, weil es der 50. Geburtstag war, sondern weil mir plötzlich viele, viele Dinge durch den Kopf gingen, die ich irgendwann mal bewusst wahrgenommen habe. Ich bin zum Beispiel, oder war ja immer schon viel unterwegs, und eines Tages fahren wir da so die Hunsrück-Höhenstraße und dann denke ich mir, guck mal, wie schön grün das da ist. Die Bäume, was eigentlich ja lächerlich ist, sowas bewusst zu denken. Ich habe gemerkt, dass meine Abwesenheit, dass meine Beschäftigung mit mir selber so intensiv war, dass ich, man sagt heute den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen hat, ich habe tatsächlich nicht mehr registriert, dass das grüne Bäume sind. Dass ich habe das für mich alles so, es war alles in eine andere Richtung fokussiert. Es war nicht mehr so dieses breit aufgestellte Wissen und Wahrnehmen, sondern es war so sehr auf meine Welt konzentriert. Und dann habe ich damals gemerkt, Mensch, Johann, boah, das ist heftig, das ist ganz schwierig. Und ich habe dann ja auch in einem großen Kreis meinen Geburtstag gefeiert und ich habe dann gemerkt, als dann alle kamen, dass ich das selber nicht mehr so richtig genießen konnte. Es war für mich zwar eine Pflichtveranstaltung, es war alles da, was Rang und Namen hat, aber ich selber fand es für mich gar nicht so bedeutsam. Da hat unser Sohn ein Lied gesungen, der ganz klein war, und da wurden alle möglichen Auftritte organisiert für mich als Überraschung. Da kamen auch noch viele Leute aus meiner Heimat Österreich und ich bekam da noch das große Verdienstkreuz und so weiter. Aber es war etwas, was mich nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr berührt hat. Ich habe so eine Kapsel gehabt um mich herum, die nur mit mich sich beschäftigt. Ich habe mich nur mit mir selber beschäftigt. Und da muss ich sagen, da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und dann gab es viele, viele Dinge, die ich dann Stück für Stück für mich entdecken musste, damit ich aus diesem Labyrinth oder aus dieser Schnecke rauskomme.
Das hast du ja auch gemacht, ne?
Ja, genau. Ich habe dann natürlich, bin ich auch ehrlich, mit sehr vielen Menschen gesprochen, die mir dabei auch Ratschläge geben können. Aber ich habe natürlich auch dann gemerkt, dass mein Körper einfach, also Körper, Geist und Seele waren nicht mehr im Einklang. Ich lief irgendwie neben mir her und merkte natürlich auch, dass, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste im Leben, das muss man früh erkennen, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, wenn du dann so unter, ja, wie soll ich das sagen, unter Pflichtbedingungen etwas erledigen musst. Das war für mich immer so ein bisschen, das habe ich zwar nicht so gesehen, aber weißt du, ich meine, ich bin morgens hin und denk mir, warum schon wieder? Warum? Wieso du? Warum? Ich habe keinen Bock, ich möchte nicht. Ja, und dann natürlich ging das so weiter, dann kommen natürlich auch, und das ist ja dann unser Thema, immer mehr diese Wehwehchen, dann kommen natürlich die Reaktionen des Körpers ganz normal, wenn du immer nur negativ denkst und wenn du auch deinem Körper nach wie vor nicht schonst und nichts machst. Ja, und dann muss ich sagen, hatte ich ja so ein Schlüsselerlebnis, das war dann, als ich unsere Tochter, die in London studiert hatte, besucht habe, wo ich ja dann in Beddington Station ausgestiegen bin, nachdem ich ja in meinem Restaurant in Bars war. Und es hat bei mir einen Brenner gemacht in meinem Knie. Und ich habe jetzt gedacht, keine Ahnung, Meniskus, irgendwas gebrochen, sodass ich mich mit Mühe und Not vielleicht 200 Meter in das erste nächstgelegene Hotel geschleppt habe und dann die Tochter angerufen habe. Und dann habe ich natürlich versucht, am nächsten Tag nach Hause zu kommen mit dem Flugzeug. Und dann bin ich ja zum Arzt mit MRD und so weiter. Dann sagt er zu mir, ja, die Reifen sind abgefahren. Und da habe ich erstmal gedacht, was will denn der von mir? Ja, da sagt er, das ist so, dass der Belag, die zwischen den beiden Kniegelenken, der ist einfach nicht mehr da. Und dann sage ich, ja, was heißt das denn jetzt? Ich hatte keine Ahnung. Man, das Wort Arthrose, das habe ich mal gelesen, aber ich habe mich ja, warum auch immer, nicht damit beschäftigt, in keinster Form. Auch in meiner Familie, niemand hatte das und wir haben nie über sowas gesprochen.
Ja, du hattest dann vorher auch keine Schmerzen
nein,
gehabt?
Nein, ich hatte vorher keine, also wirklich keine Schmerzen. Ich hatte keine. Mhm. Und dann bin ich ja mit dieser Gewissheit und Untersuchung bin ich ja dann nach Österreich in eine sehr berühmte Klinik, auch mit den sehr berühmten Professoren, die sehr weltbekannt sind, weil sie alle Skifahrer und Fußball operieren. Und ich werde nie vergessen, das war über Silvester, das erste Mal in meinem Leben, nicht in dem Restaurant, Silvester, Weihnachten, kannst du dir vorstellen, das ist für uns die wichtigste Zeit in einem Gastronomie-Business. Da kommen alle Stammgäste, das sind die besten Umsätze und Johann liegt dann in Österreich in dieser Klinik und lässt sein Knie sozusagen, man hat gesagt, irgendwie eine Operation machen, um das innen ein bisschen glatt zu bügeln und so weiter, mit dem Ergebnis, dass ich dann nach Hause kam und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ab dem Zeitpunkt ohne Schmerztabletten nicht mehr leben konnte. Dann kommt natürlich das, was kommen muss, die Reaktion des Hausarztes, also Schmerztabletten zum einen, Magentabletten zum anderen. Das ist so ein unendlicher Kreislauf. Ja, und dann.
Wie alt warst du, als es passiert ist?
Ich war damals, ich glaube, 54, 55.
Auch noch
und
relativ
dann
jung.
Ich, genau, relativ jung. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das so nicht weitergeht, weil immer schlecht. Schmerztabletten war super Kunde bei der Apotheke, beim Hausarzt. Und dann bin ich eben, muss man sagen, nach Heidelberg und dann hat man mich dort eben aufgeklärt, operiert. Dann habe ich insgesamt, glaube ich, mit dem ganzen Drama 6 Monate gebraucht. Und diese 6 Monate waren für mich auch weg aus dem ganzen Geschäft, waren für mich zwar gut, weil ich mich endlich, ich sag mal, bewusst erholen konnte, aber eigentlich war es negativ, weil du plötzlich mit einem künstlichen Kniegelenk da versehen wurdest. Und dann kam ein Moment, und das ist der Moment, der uns zusammengebracht hat. Ich habe da nämlich Ulrich Ehrenspiel, wir sind ja beide beim einem der Verlage, und dann habe ich dem gesagt, Mensch, pah, heftig, und ich merke jetzt auf der rechten Seite, das scheint das gleiche Drama wieder zu werden, wie es auf der linken Seite war. Und dann sagt er, Moment, ich kenne da jemand. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe von euch vorher nichts gehört, außer einmal, und das ist wirklich auch für mich faszinierend im Nachhinein, das hat mir damals gar nichts gesagt, ich gehe mit meiner Cousine am Batscher Kofel in Innsbruck wandern mit ihrem Mann, und dann sagt die zu mir, seitdem ich die Übungen von Liebscher Pracht mache, geht's mir besser. Und dann dachte ich mir, den Namen hast du schon mal irgendwann mal gehört, nämlich von Ulrich Ehrenspiel. Aber ich habe mir dabei nichts gedacht, weil das war mehr oder weniger ein Gespräch so en passant. Ja, und dann hat er ja Gott sei Dank dann bei euch einen Termin gemacht hier in Bad Homburg. Und das war der Beginn für mich von einer komplett neuen Situation. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn da mir einer erzählt, keine Ahnung, muss man Treppe rauf und runter gehen. Ich war ein bisschen, ja, also ich muss wirklich sagen, es war für mich, ich bin jetzt ehrlich und
ja, auch deswegen offen, sind wir auch hier.
Es war ein bisschen komisch. Also ich habe mir da, als ich in dieses Haus ging, da habe ich mir gedacht, ach, was ist das hier für, wo bin ich denn da gelandet? Und ich meine, ich war ja zuerst bei deinem Mann, der hat da rumgedrückt und ich meine, ich hatte das Gefühl, das wird ja alles noch viel schlimmer. Das hat ja weh getan ohne Ende. Ich sage, was ist denn das für eine Behandlung? Ich habe gedacht, hier ist jemand, der mir helfen will, aber das hat der da drauf gedrückt, dass ich ja fast von diesem Bett hochgesprungen bin. Und dann kommt das Positive, nämlich, dass ich, und das war für mich eines der Schlüsselerlebnisse, wenn es um Gesundheit geht, nämlich, dass bereits am ersten Tag, nachdem er mich da 2 Stunden malträtiert auf diesem Bett hatte und ich wusste nicht mehr danach, wo es noch weh tut, weil alles irgendwie wurde da gedrückt oder verdrückt oder was auch immer. Ja, und dann ging ich diese Treppe hoch, die ich zuerst auch hochgehen musste, um zu sehen, wie es mir wirklich geht. Und ich merkte sofort, dass es mir besser geht. Und dann habe ich mir gedacht, so dumm können die gar nicht sein. Also so schlecht kann das gar nicht sein, weil ich spürbar plötzlich etwas merkte. So, und dann hat er gesagt, aber jetzt Moment, beim nächsten Mal müssen Sie auch zu meiner Frau, denn da gibt's auch noch was zu klären. Du wirst dich erinnern, ich kann die Situation 1:1 beschreiben. Ich komme zu dir in das Zimmer rein, du sitzt da hinten hinter dem Stuhl und da standen noch so 3 weiße Dosen, irgendwas mit Nahrungsmittel oder Ergänzungsmittel links. Dann habe ich gesagt, jetzt wollen Sie mir auch noch da irgendwelche Dinge verkaufen, jetzt soll ich da irgendwie Magnesium oder ich weiß gar nicht, was da draufsteht noch. Wahrscheinlich ist es die Verkaufsveranstaltung jetzt, dass ich noch irgendwo jeden Tag irgendwelche Tabletten nehme. Und dann sagst du zu mir, heute müssen wir uns ernsthaft über ihre Ernährung unterhalten. Mhm. Dann denke ich mir, was will denn die von mir? Ich meine, ich bin Koch, entschuldige bitte. Als Koch muss mir keiner erklären, was ich essen soll oder wie ich kochen soll. Und dann kannst du ja selbst erzählen, dann war es ja für mich erstmal ein Schock, weil wenn zu mir einer sagt, nachdem ich vom Horst Lichter gelernt habe, alles unter 400 Gramm Fleisch ist Carpaccio, und dann sagt jemand zu dir, nee, Herr Lafer, das Zauberwort heißt vegan. Also ich wusste zwar, wie man das schreibt, aber auch dann noch so leben und kochen und noch alles umsetzen. Also wenn bei uns früher einer kam ins Restaurant und sagt, ich bin Vegetarier, dann gab's als Vorspeise gemischten Salat und zum Hauptgang gab's eine Gemüseplatte, verstehst du? Ich meine, das hat sich ja mittlerweile alles verändert, aber ich will nur mal sagen, stell dir mal vor.
Und das ist noch nicht so lange her,
ja,
dass du bei uns warst, glaube ich, jetzt 7 Jahre oder so.
7 Jahre sind das, und da muss ich sagen, ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass ich bin auch sehr glücklich, dass ich diese Situation damals, und das sage ich jetzt wirklich auch unverblümt, so für mich erstmal negativ erleben durfte, weil das Negative hat sich dann ins Positive umgedreht. Das ist oft, man hat ja Vorurteile. Man ist ja so auch, ja, man denkt, was wollen die denn da? Und dann, wie soll ich das denn machen? Ich meine, die Leute kennen mich aus dem Fernsehen, öffentliche Auftritte, Kochen. Ich muss immer gucken, dass ich was mache, was die Leute zu Hause gerne essen. Am besten Schweinekotelett gefüllt oder was auch immer. Und dann sagt mir jemand, Mensch, Herr Lafer, das geht gar nicht. Und da muss ich sagen, das war für mich sehr schwer. Und ich bin auch ehrlich, das habe ich dir nie so gesagt, aber heute sage ich dir das, die ersten 1,5 Jahre, boah, da habe ich das, was du gesagt hast, nicht immer ernst genommen. Das hat mir nicht immer was bedeutet, weil ich mir gedacht habe, ist mir heute wurscht. Aber mittlerweile ist das ganz anders und ich bin so dankbar, weil ich sitze heute hier und ich habe keine Schmerzen. Ich kann ohne Hilfe eure Treppe da vorne bezwingen und ich kann auch ohne Hilfe und ohne Einwirkung irgendwelcher Zusatzstoffe oder Tabletten oder sonstiges sagen, dass ich mich heute sehr wohl fühle und dass ich heute die Lebensqualität habe, die ich mir wünsche. Weil ich meine, ich werde, wie gesagt, 67 und ich kann warm essen und trinken, ich kann selber kochen, aber das nutzt dir alles nichts, wenn du jeden Tag aufstehst und sagst, wie soll ich den Tag heute schaffen? Da zwickt's, da tut's weh. Appetit habe ich keinen, meine Haare fallen aus. Das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht ganz, ich sag mal, ganz aus der Welt. Jeder von uns, der seinem Körper im Leben nichts geschont hat oder wenig geschont hat, wird wahrscheinlich darüber genauso sagen, ja, es ist nicht so einfach, dass alles gut geht.
Also es gibt jetzt so eine Sache, ich kann mich noch erinnern, als du da mal zu mir gesagt hast, weißt du, Petra, als wir das erste Gespräch miteinander haben, hast du bei dir gedacht, oh, die Frau tut dir so leid, ja, weil die kennt gar keinen Genuss.
Ja, das, und ich meine, ich bin jetzt auch ehrlich, ich sag mal, ich schätze dich sehr und für mich siehst du auch sehr gut aus, aber du musst dir vorstellen, du gehst jetzt zu einer Ernährungswissenschaftlerin, da sitzt jemand mir gegenüber, ich sag mal, wo man fast, ich hatte fast Mitleid mit ihr, weil ich gedacht habe, am liebsten würde ich dir jetzt was zum Essen kochen, oder die sitzt dann da so und hatte da, glaube ich, so ein paar Nüsse, ich weiß gar nicht was, aber die auf dem Tisch stand, irgendwas.
Nüsse und Beeren standen da.
Ja, Beeren und Nüsse standen da, dann denke ich mir, was für eine arme Frau. Jetzt erlebt die da von Beeren und Nüssen. Das ist ja eigentlich was die Eichhörnchen, sich da zugute tun. Und dann habe ich gedacht, Mensch, und die will mir jetzt erzählen. Und ich sah mich dann schon sitzen, so bildlich dir gegenüber, genauso so schmal, so verstehst du, so wie so ein Hämftling und auch eine Schale Nüsse und Beeren an meiner Seite. Habe ich mir gedacht, oh Gott, deswegen, wo bist du hier gelandet? Aber weißt du, dann waren wir auch bei dir zu Hause und dann gab es da so eine große Schüssel Salat und da habe ich gedacht, oh Gott, deswegen, Johann, was ist jetzt passiert? Wo bist du gelandet? Aber wie gesagt, und jetzt kommt's. Ich habe nie vergessen, bei all diesen negativen Eindrücken, ich möchte für mich was Gutes tun. Also ich möchte ja immer noch, dass es mir besser geht. Und ich möchte immer noch nichts unversucht lassen, obwohl ich ja sagen hätte können, komm, hör auf da, die sollen in Bad Homburg bleiben, ich gehe jetzt nach Goldenthal und schöne Grüße, aber es interessiert mich nicht mehr. Aber ich weiß nicht, der liebe Gott, glaube ich, oder wenn es sowas gibt wie einen siebten Sinn, hat mir gesagt, Johann, ist nicht so schlimm. Und du weißt ja auch, wir hatten ja damals so eine Situation, da glaube ich, kam unser erstes Buch raus und da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht für wen, zu Ostern für mein Instagram oder so, habe ich den Leuten gezeigt, wie man Lammkeulen grillt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was wurde ich da beschimpft? Was ich die Leute verarschen würde? Spreche meinem Buch über vegane Ernährung und grill jetzt Lammkeulen und verstehst, was auch immer, ja. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt wirklich ernst. Es ist wie so eine Glaubensgemeinschaft, diese vegane Kommunikation oder diese
Community
ist falsch jetzt. Aber es ist so eine Community, die wirklich irgendwie schwört darauf, nur so, nur das und wir sind da und die anderen sind da. Und das habe ich dann versucht, erstmal zu begreifen. Und ich habe dir dann auch gesagt, man muss verstehen, dass ich auch als Vorbild im Bereich von Kochen in der Öffentlichkeit auch trotzdem das Recht haben darf und muss, Leuten Dinge zu zeigen, die sie von mir als Koch erwarten, vergleichbar, wenn ich heute zum Architekten gehe und sage, das wäre jetzt mein Traumhaus, und sagt, Architekt, hören Sie auf, das Haus machen wir so, wie ich will. Das geht dann einfach nicht. Aber ich kann es jetzt hier sagen, und das sage ich ganz ehrlich, ich habe einen Weg gefunden, der es möglich gemacht hat, dass ich heute hier sitze bei dir und toi, toi, toi aufs Holz klopfe und sage, Dankeschön, ich habe den Weg gefunden, aber aus der Krise rauszukommen und heute so zu sein, wie ich mir das wünsche.
Und wie ist der?
Ja, ich wünsche mir das so, dass ich das, was ich heute mache, in einer anderen Situation als vorher gerne mache. Das ist einmal dieses Lustvolle, was ich ja vorher nicht mehr hatte, dieses, ich sag mal, eher Lahme, eher dieses Depressive oder dieses Zurückhaltende. Das hat mir dann immer sehr viel Kopfschmerzen bereitet, weil ich nicht so motiviert war, wie man mich kennt.
Das ist weg.
Das ist komplett weg. Also ich habe heute trotz vieler Arbeit und Freude, ich darf das ja auch sagen, dass ich demnächst sogar vor einer großen Aufgabe stehe für eine tägliche Fernsehsendung. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Also da hätte ich zwar mich zunächst mal vordergründig gefreut, aber im Hintergrund hätte ich mir gesagt, wie sollst du das schaffen? Wie soll das überhaupt gehen? Und das ist jetzt genau umgekehrt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die psychischen und auch die physischen Voraussetzungen in mir gereift sind, dass ich die Welt besser verstehe und dass ich eins sagen kann, und das meine ich jetzt wirklich sehr ernst, man hat sehr viel selbst in der Hand. Man ist selbst seines Glückes Schmied. Man hat heute als Mensch seine Eigenverantwortung. Und deswegen sage ich immer, wenn einer zu mir kommt und sagt, es ist alles so schlimm, dann stelle ich immer die Gegenfrage, was ist so schlimm? Weil schlimm ist ein sehr dehnbarer Begriff oder alles ist so schwer. Das muss man immer sehen im Verhältnis der Ausgangssituation.
Deswegen finde ich das ja auch so gut, wie du das vorlebst. Also ich würde es gerade gerne nochmal zusammenfassen, weil ich weiß es ja, also du, deine Ernährung ist pflanzenbasiert.
Auf jeden Fall. Also das ist so, zum Beispiel, ich nehme als Beispiel von heute, und ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, das ist ganz gut, da ist eine Frau in Vietnam, die ist, glaube ich, jetzt die älteste Frau mit 119 und das Geheimnis steht oben drüber, Haferschleim. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist für mich zum Beispiel zum Frühstück, also mit Wasser gekochter Haferschleim, ein bisschen vietnamesischer Zimt und entweder Algarven-Dicksaft oder einen guten Ahornsirup oder sowas. Jeder sagt ja, voll Teufel, so ein Zeug da zum Frühstück. Nein, ich sagte, ich hatte früher zum Beispiel auch Reflux- und Magensäureprobleme.
Sodbrennen.
Das ist ja Sodbrennen. Typische Köchekrankheit, weißt du, heiß, kalt, alles zwischendurch. Das habe ich heute nicht mehr, weil ich einen für mich, als vielleicht aus Einbildung, einen Schutzfilm aufbaue für meine Darmflora, für meine Magenschleimhaut, die es mir möglich macht, einfach den Tag besser zu gestalten. So, ich sitze im Hotel und in der Regel gibt es Müsli oder es gibt irgendwas in der Form und da versuche ich für mich den besten Weg draus zu gehen, genauso wenn ich Essen gehe. Man, früher hätte ich bestellt, was weiß ich, ein Rumpsteak oder sonstiges, heute sage ich, nein, machen Sie mir eine schöne Portion von dem Gemüse und wenn überhaupt nur ein kleines Stück von dem Fisch oder so, also ich hätte gerne viel mehr Beilagen. Ich habe also dann gemerkt, dass wenn mein Körper, mein Darm nicht so belastet ist mit Inhalt, ich wesentlich vitaler bin. Und das muss ich ja sagen, du weißt, ich mache ja auch jedes Jahr eine Fastenkur, für mich wunderbar, weil ich die ersten 3 Tage natürlich schlecht gelaunt bin, weil das natürlich ein Entzug ist in jeglicher Hinsicht. Aber du merkst dann plötzlich, wie der Körper die Reserven freigibt. Und natürlich bei all den Themen, da muss ich an deinen Mann nochmal herzlich danken, was mir sehr hilft, ist, dass ich 3-mal die Woche mindestens diese Viertelstunde Zeit investiere. Er hat mir also ein paar spezielle Übungen gegeben. Und das muss man ja auch sagen, meine körperliche Belastung war ja sehr eintönig. Also immer natürlich, weißt du, nach vorne bücken, Respekt vor Lebensmitteln oder viel stehen. Und er hat mir einfach aufgezeigt, ein bisschen mit den Übungen das Gegenteil zu machen. Und wenn ich heute im Stress bin, da gehe ich um die Ecke, stelle mich in so eine Mauerecke da und ja, und die Leute denken manchmal, der ist doch irre da, aber das ist mir scheißegal, hauptsache mir geht's besser und ich fühle mich einfach wohler.
Trotz all dem, was du jetzt erzählt hast, ist ja schon genussvoll leben. Also gerade auch jetzt, also du sagst ja, du willst genießen, schon noch so ein Credo von dir. Und
absolut.
Deswegen, du hast ja erstmal gedacht, dass ich arm dran bin, weil ich mich ausschließlich nur von Pflanzen ernähre.
Ja, am meisten, am liebsten habe ich mir gedacht, ja, als ich dich angeschaut habe, die sagt jetzt bestimmt, Salat am besten nur mit Wasser gewaschen und dann oben ein bisschen Salz drüber.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, mit mir auf keinen Fall, also das kannst du vergessen. Also dafür habe ich in meinem Leben zu viel gerne gegessen und zu viel tolle Lebensmittel geschätzt.
Ja, und da möchte ich gerade nochmal auf den Punkt kommen, weil Genuss voll essen.
Das ist das Wichtige. Und ich muss sagen, all die Bücher, die wir jetzt gemacht haben, und auch das, was ich tue, und deswegen möchte ich das Wort genussvoll nochmal zunächst mal analysieren. Was ist genussvoll? Genussvoll hat zunächst mal etwas mit Voraussetzung zu tun. Ich sage immer das Beispiel, wenn ich heute nie eine gute Tomatensuppe gegessen habe, dann kann ich sie auch nicht beurteilen, weil mir fehlt der Geschmackshorizont. Vielleicht ist das auch etwas Wichtiges, was man heute mal sagen darf, dass Geschmack ja nicht angeboren ist. Geschmack ist eine Entwicklung, ist eine Erziehung. Auch da muss man mal an die Eltern appellieren. Es kann ja nicht sein, dass die Kinder ins Restaurant geschickt werden mit der Kinderkarte, sondern die Kinder haben genauso Anrecht, schon in jungen Jahren neue Dinge kennen zu lernen, außer Frankfurter Würstchen und Schnitzel und, ich sag mal, Eis mit heißen Himbeeren. Das ist mal die Voraussetzung zum Thema Genuss. So, und dann kommen wir zu einer großartigen Weiterentwicklung, nämlich das ist die Vielzahl an Gewürzen und Aromen und auch die Vielzahl an Produkten. Man muss sich mal vorstellen, was hatte früher meine Oma, Was hatten wir in der Steiermark? Salz, Pfeffer, Kümmel, das war gut für die Verdauung. Dann hattest du noch zu Weihnachten Zimt, Nelken, Paprikapulver fürs Gulasch. Ich weiß, Lorbeerblätter noch, Wacholderbeeren für Sauerkraut. Aber das war's schon. Da gab's so Holzschränke an der Wand mit diesen weißen Behältern, die man da rausgenommen hat. Also so wie heute bei uns, Tür auf, da stehen 60 Dosen von Jaipur, Curry bis was weiß ich was alles. Ja, das gab's ja nicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Egal, was man heute macht, mit oder ohne tierischen Lebensmitteln, also einfach pflanzlich oder sehr viel Gemüse oder auch Getreidesorten, es muss schmecken. Und schmecken tut es dann, wenn ich die Vielfalt der Aromen und Gewürze kombiniere. Und deswegen sage ich immer, also ich liebe es. Ich liebe es, zum Beispiel so einen Linsensalat, richtigen schönen Linsensalat, der schmeckt doch sensationell. Das ist doch was ganz Besonderes. Aber den meisten Leuten fehlt A, die Erfahrung, B, die Fantasie und C, natürlich, die Leute denken gar nicht drüber nach, weil sie auch der Macht der Gewohnheit Gefahr, also eingekesselt sind, weil sie sagen, ach nee, das essen alle gern, das mache ich wieder und so weiter. Und da muss ich sagen, mein Horizont hat sich auch dank deiner Intervention. Als wir bei dir saßen und da hast du uns ja erklärt und das fand ich so großartig, das war für mich auch eine großartige Weiterbildung, wo du uns erklärt hast, wir saßen ja den ganzen Tag, welche Lebensmittel erstmal grundsätzlich für die Ernährung, die man sich in der Situation bei Arthrose oder bei Schmerzen oder was auch immer, welche Lebensmittel man sich erstmal besorgen soll, um schon mal die Grundbasis dafür zu haben. Und dann kommt die Kreativität dazu und die Fantasie. Und ich werde nie vergessen, ich meine, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören oder schon zigmal gehört haben. Als ich bei dir saß und wir saßen draußen auf der Terrasse und dein Mann brachte uns so ein undefinierbares Eis, so eine weiße Kugel, dann denke ich mir, vegan Eis, was ist die Basis, was nimmt der denn da? Hat er um die Ecke irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Mandelbaum vorher gepflanzt und die Mandeln ausgepresst oder irgendwas? Nee. Und ich denke mir dann die ganze Zeit, Mensch, Meier, was kann das sein? Und wir rätseln hin und her, rauf und runter. Und dann war das nichts außer eine eingefrorene Banane mit ein bisschen Zimt durch den Slowjuicer gelassen. Und ich habe gedacht, so ein cremiges Eis, welche Mandelmilch oder welche Hafermilch muss man da nehmen, um so eine Eiscreme hinzubekommen? So, aber jetzt muss ich etwas sagen, damit die Leute jetzt, die Zuhörer, nicht den Eindruck bekommen, dass das alles so kompliziert ist. Das ist sehr viel Wissen erstmal. Wissen. Wissen ist Macht und dann kommt die Umsetzung. Deshalb kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
Ja. Und ich denke auch, du benutzt ja auch ganz, also zum einen diese Geschichte mit dem Bananeneis erzählt Roland immer wieder.
Ich bin ja wirklich ein Nerd. Und denke mir da, ich bin schon krank, meine Geschmacksknospen sind total verkommen, sitze vor mir, kenne den Geschmack und weiß nicht, was das ist.
Ja. Völlig verrückt war das.
Ja.
Aber, weil du auch gesagt hast, du benutzt ganz viele Gewürze und Kräuter. Und das finde ich ja so spannend, weil da gibt die Natur uns zum einen alles, dass wir wirklich Geschmackserlebnisse haben, genießen können. Aber die Natur gibt uns noch was anderes. Sie gibt uns nämlich damit auch noch die Macht, dass unser Körper damit heilen kann. Und das ist ja das, was du mit deiner Art, wie du kochst, tatsächlich auch gespürt hast.
Ich bin ja ein großer Fan immer gewesen von Hildegard von Bingen und ich habe damals, weil ich ja ein Koch bin, der, wie gesagt, in der freien Natur als Kind groß geworden bin und mein Opa, der mir immer ein Rührei machte mit so braunen Stängeln und ich habe immer gedacht, was ist das denn? Und meine Mutter hat gesagt, das weiß sie nicht, das ist als irgendwas Holder hinterm Haus da. Und dann habe ich mich irgendwann angefangen zu interessieren, weil ich wollte herausfinden, also Rührei mit so braunen Stängel, denke ich mir, was kann das denn sein? Irgendwas, verstehst du? Ich hatte keine Ahnung. Und irgendwann dann, als ich glaube ich so 40 war, hat da meine Mutter mir diese Stängel mitgebracht von zu Hause. Das waren die Stängel von der braunen Minze. Stell dir mal vor. Also wenn ich heute dir sagen würde, wir machen jetzt eine Eierspeise mit Minzstängel, würde doch jeder sagen, der ist doch krank. Was denkt er da? Aber für mich war das ein so prägnanter Geschmack, dass ich mir Eier ohne die Stängel schwer vorstellen konnte. So. Und das war damals der Beginn für mich, sich damit zu beschäftigen, welche Auswirkungen ja heute die Natur mit den ganzen Inhaltsstoffen, mit den sekundären Pflanzenstoffen auf uns hat. Und ich weiß ja selber, ich meine, aufgrund dessen, wenn ich zu Hause war, da hatte unsere Oma immer so wilde Heidelbeeren eingelegt. Und wenn wir Grippe hatten, dann hat die uns irgendwie so Heidelbeeren gegeben mit Zucker irgendwie in so einem Glas. Sirup. Oder Holundersaft oder was die alles gab. Und da habe ich mir damals schon gedacht, natürlich, was kann das bringen, so ein dunkler Saft? Aber in der Tat war das dann, oder ist das heute für mich der Beweis, dass die Natur ja wirklich heilen kann und dass die Natur natürlich Inhaltsstoffe bringt, die unserer Gesundheit sehr dienlich sind. Eins muss man allerdings dazu sagen, das geht aber nicht innerhalb von einem Tag. Die meisten Leute glauben es ja, wenn sie eine Woche jetzt mal auf ein Stück Fleisch verzichten, dann sind sie schon fit wie eine Gewürzgams. Das kannst du vergessen. Ich meine, das dauert eine Zeit lang und das habe ich aber mir auch gesehen. Aber es ist bei mir heute ins Bewusstsein übergegangen. Und das ist das, was schön ist. Also ich würde heute im Restaurant in der Regel nicht auf die Idee kommen, mir etwas mit Fleisch zu bestellen. Also wüsste ich gar nicht. Also das ist bei mir jetzt so verankert, dass ich einfach weiß, gestern Abend Spaghetti al Olio, verstehst du? Einfach, wie geil ist das denn, verstehst du? Richtig schön, mit ein bisschen Schärfe gemacht, gut gewürzt, ja. Da fehlt mir nichts. Aber früher hätte ich gesagt, na, wo kommt denn jetzt die Hauptzutat? Wo ist denn das eigentlich? Und das ist das, weil es mir gut tut.
Du hast ja viele, viele Freunde oder ihr habt viele, viele Freunde. Und die kennen dich ja schon noch so als der Koch, der immer ganz viel Fleisch auch wunderbar verarbeitet hat und so.
Ja, alle.
Und die kommen heute, du lädst sie ein. Was kochst du ihnen denn dann?
Also wir machen das meistens so, dass wir zunächst mal das machen, was wir, also ich nehme jetzt mal das Beispiel, aktuell ist jetzt diese ganzen Beetensorten, Ringelbeete, rote Beete und so weiter und so fort. Und wir machen da zum Beispiel, ich liebe das so sehr mit diesen asiatischen Soßen, also mit Reiswein und so weiter und so fort, so ein richtig schönes, großes Carpaccio zu machen von Beeten und dann darauf schöne karamellisierte Mandeln zu machen und ein bisschen Salat, so. Und dann ein Brot dazu, also so ein Brot dazu, Dinkel oder was auch immer. Und habe natürlich immer bewusst, sage, okay, ich brate für euch gerne noch ein paar Garnelen oder ich habe da irgendwas noch immer vorbereitet, weil ich ja nicht möchte, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen, weil ich jetzt das so will, dass sie darauf verzichten müssen. Und ich sage das jetzt wirklich aus Überzeugung, dass die wenigsten Leute dann sagen, ja, ja, brat mir bitte ein paar oder mach das, sondern die gucken erstmal, was wir essen. Und die sind total happy, weil sie merken, durch den Geschmack und durch die Raffinesse des Geschmacks fehlt nichts. Mhm. Wenn es aber jetzt wie Krankenhausküche schmecken würde, so ein, weißt du, so ein, wie früher, man überlegt mal Folgendes, allein im Restaurant, das, was mich heute so stört, ist ja der gemischte Salat. Und das hat ja nichts mit Kochen zu tun. Da kommen die Selleriestreifen aus dem Glas, die Karottenstreifen aus der Dose, was gibt's noch, Bohnen sind vorgekocht. Dann gibt's vielleicht noch so einen geschmacklosen Kopfsalat, der so drei Blätter, und dann kommt noch die Soße, die kommt aus einem 10-Liter-Eimer aus der Metro, sage ich jetzt mal so, und dann schimpfen die Leute das als gemischten Salat. Entschuldige bitte, also wenn ich heute nicht mehr kann, ein paar Gemüse kleinschneiden, vielleicht ein Brokkoli, das zu blanchieren und dann noch eine Soße zu machen aus Öl und Essig und ein bisschen dann, weiß ich nicht genau, Zwiebel reinmachen und Chili oder was auch immer oder ein paar Kräuter. Oder wenn ich dann auch sehe, diese Beutel da, wie heißen diese Kräuterfix und das Zeug da, dann muss ich ja sagen, die Steigerung dessen kann ja nur noch sein, ins Krankenhaus zu gehen und sich eine Flasche anhängen zu lassen. Also ehrlich jetzt, also es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage, aber da fängt's doch an. Und das hat ja nichts mit Aufwand zu tun, nichts mit Kochen zu tun, sondern das ist erstmal im Prinzip, meinem Körper was Gutes zu tun. Oder ich nehme mal das Beispiel Olivenöl oder Öl insgesamt. Alle haben geschrien, dass plötzlich der Liter Pflanzenöl 5 Euro gekostet hat. Und Olivenöl. Wir fahren da vorne an die Tankstelle hier und sagen, ja, guck mal hier, ich habe da mein Handbuch, Typ sowieso, ich brauche jetzt 1 Liter Öl. Dann sagt er zu mir, gehen Sie da drüben ins Regal 3 und dann sagt er, kommen Sie gleich wieder zum Bezahlen, sagt er 28,90 €.
Genau.
Und du sagst, ach scheiße, ach, so teuer, aber ist eigentlich ja, wie soll ich sonst machen, kann ich weiterfahren, die leuchtet vorne die gelbe Lampe auf. Und genau die gleichen Leute gehen in den Supermarkt und sagen, was? 6,90 € für den Liter Olivenöl ist ja Wahnsinn. Was wollen die denn von mir? Dann hörst du aber gleich 3 Tage später, der Skandal, gebanschtes Öl, der Skandal. Ich meine, ich habe selber beim Bauern in Sizilien Oliven geerntet. Und wir waren mit 12 Mann und haben dann einen Tag gebraucht. Und am Ende haben wir gehabt knapp unter 100 Liter mit 12 Mann abends aus der Presse. Ich stand da, als hätte ich mit meiner Flasche, als hätte ich Champions League gewonnen. So glücklich war ich. Verstehst du, was das für ein Einsatz ist und was das für ein Aufwand ist, um ein Liter Oliven herzustellen? Und dann stelle ich mir vor, ich würde jetzt dafür 6,90 Euro bekommen. Da würde ich ja die Bäume umschneiden und würde davor daraus einen Fußballplatz machen.
Also von daher, also ganz, ganz klar, dass Qualität auch seinen Preis hat, für mich schon immer.
Und muss man natürlich auch, das muss ich einmal noch ein bisschen relativieren, richtig, aber muss auch fairerweise an die Leute denken, die heute nicht, ich sag mal, das Budget haben. Deswegen immer aufpassen, nicht das Gefühl jetzt, oder ich möchte auf keinen Fall das Gefühl jetzt von mir geben, dass es nur für Privilegierte etwas ist, sondern ich sag mal gerade vorhin das Beispiel Linsensalat oder andere Dinge oder Rote Bete Carpaccio, das hat jetzt nichts mit ein Geld, eine Hose voller Geld zu tun, sondern es ist mehr der Aufwand und es ist mehr auch die persönliche Bereitschaft, meinem Körper was Gutes zu tun. Und da muss ich ja manchmal wirklich sagen, die Leute gehen außer Haus und kämpfen an ihrem Arbeitsplatz Vollgas und machen sich überhaupt keine Gedanken, wie ich in der Lage sein kann, das von mir Erwartete zu erfüllen. Unser Körper braucht ja auch Treibstoff. Und von nichts kommt nichts.
Aber der beste Treibstoff ist einfach schon aus der Pflanzenwelt. Und wenn, weil du gerade von Preis gesprochen hast, Hülsenfrüchte, die sind wirklich ihren Preis wert, aber sie sind auch preiswert.
Ja, genau.
Also, und wenn man sich so ernährt, ist eine pflanzenbasierte Kost oftmals tatsächlich günstiger als eine Kost, in der wirklich viel tierischer Inhalt ist.
Ja, und ich glaube, dass wir sowieso, ich meine, das muss man fairerweise ja sagen, dass das so in dieser Welt ja insgesamt nicht weitergehen kann, weil die Ressourcen der Natur ja gar nicht ausreichen, um diese Bevölkerungsmenge, sagen wir mal, zu ernähren. Ich habe mal gelesen, wenn McDonald's nur Bier oder Chicken McNuggets nur Bierhühnchen verwenden würde, da müsste man, glaube ich, ganz rein am Pfalz mit Hühner, irgendwie, da laufen die Hühner rum. Ich meine, die Menge alleine schon das zu bekommen, wo soll denn das auf die Dauer herkommen? Und dann kommt eins dazu, auch die Bereitschaft, dafür wenig Geld zu bezahlen. Das ist ja auch für mich die falsche Situation. Und wenn ich heute wirklich eine Ausnahme der Ausnahme mache, dann muss es wirklich was Besonderes sein, weil dann hat es auch das Besondere verdient.
Johann, hier steht so ein kleines Kästchen.
Ja.
Da sind ein paar Sachen drin. Ich hoffe, dass du da was zu sagen kannst. Ich habe nämlich hoffentlich was mit dir zu tun. Ich gebe dir das mal. Hol's doch einfach mal raus.
Ja, zunächst mal sehe ich einen Fernseher. Das hat natürlich was mit meiner ja, wahrscheinlich Karriere zu tun als Fernsehkoch. Aber ich schaue mal rein, was ich da sehe. Oh, ich sehe Pferde am Horizont. Das ist wahrscheinlich die unendliche Weite, wahrscheinlich das Unbeschwerte, auf einem Pferd zu sitzen. Das habe ich auch schon gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das mit einer Einladung verbunden ist, dass ich mit dir mal zusammen auf einem Pferd durch die Sahara reiten darf. Aber
Wer weiß.
So, dann schauen wir uns hier mal an den Zettel, den ich jetzt öffne. Oh, das ist mein Markenzeichen, ja. In der Tat ist das mein Schnurrbart und da würde ich auch gerne die Geschichte erzählen, warum ich den
unbedingt
habe. Das ist eine ganz lange Geschichte, nämlich das ist entstanden 1978 in Berlin.
Oh, das ist lange her.
Genauer gesagt sogar 77. Ich hatte dort ja die erste Stelle im Hotel Schweizerhof und ich hatte kein Geld. Meine Mutter hat mir damals 80 D-Mark gegeben. Damit bin ich nach Berlin in eine zweigeteilte Stadt und war Stammgast beim Burger King. Jeden Tag, das war mein Stammlokal. Ich bin immer in Kurfürstendamm zum Burger King und habe dort Abend gegessen. Und eines Abends ging ich da raus und dann kam so eine Frau mir gegenüber und sagt, Herr, nicht Herr, sondern einfach, darf ich Sie ansprechen? Wir sind eine Modelagentur, wir suchen jemand für Zahnpasta-Werbung. Und ob ich mir vorstellen könnte, eine Setcard zu machen? Und dann habe ich erstmal gar nicht gewusst, Setcard, und da war ich auch misstrauisch und so weiter und so fort. Aber die hat dann sehr überzeugend geklungen und dann habe ich natürlich mich erkundigt am nächsten Tag bei meinen Kollegen. Da haben sie gesagt, ja, das ist eine große Ehre, ZK, das hat was mit Model zu tun. Da wird man dann so Agenturen vorgestellt mit seinem Gesicht und so weiter. Ich bin dann auch dann eine Woche später hin, da wurde ich also fotografiert von allen Seiten, immer rundherum und alles Mögliche. Und dann war es das so. Und dann gab es ja kein Handy, nichts. Eines Tages schreit der Küchenchef durch die Küche, Johann, Telefon. Und dann war diese Agentur am Telefon und sagt, ja, Sie sind unter den ersten dreien bei diesem Konzern zur Auswahl, aber wir haben eine große Bitte, damit der Kontrast zwischen Zähnen und Gesicht größer wird, könnten Sie sich vorstellen, ein Schnurrbart wachsen zu lassen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und die haben alle gesagt zu mir, du kannst so viel Geld verdienen als Model, Zahnpasta-Werbung, Fernsehwerbung, das ist ja wahnsinnig, wenn du das wirst. So, dann bin ich in der Apotheke und habe gesagt, so, was muss ich jetzt tun, damit möglichst schnell da irgendwas wächst, verstehst du, irgendwie muss mir was drauf tun da. Und beim Friseur, und dann habe ich angefangen, so irgendwelche Sachen da, was da alles gab, ich weiß es nicht mehr.
Damit es schneller geht.
Ja, damit es schneller geht, weil ich wollte ja die Chance nicht vergeben, ja, und natürlich, was halt passiert, das Scheißding wollte nicht wachsen, das hat einfach gedauert und gedauert, mein Bart wurde immer nur kürzer und irgendwie habe ich gedacht, das sieht aus wie so ein verlorener Bart, ja, und immer wieder, und dann eines Tages hat es aber dann so einen Ruck gemacht und dann habe ich angerufen und sage ich, oh, ich bin jetzt soweit, dann sagt sie, ja, oh, Herr Lafer, ja, das ist ehrenwert, aber ich muss Ihnen sagen, wir haben uns jetzt doch aufgrund der Tower für jemand anders entschieden und Sie bekommen den Job nicht. Und das ist die Geschichte meines wahren Schnurrbartes und ich habe mir als Trotz danach, weil ich mich so geärgert habe, ihn nie mehr abrasiert. Das ist heute mein Markenzeichen. Clemens Wilmenroth, der 1956 der erste deutsche Fernsehkoch war, hat ja auch so einen ähnlichen Bart gehabt und ich freue mich heute, weil wenn man, glaube ich, mein Gesicht abdecken würde und nur den Bart zeigen würde, glaube ich, jeder wüsste,
dass du
könnte
es bist.
Johann Lafer sein. Und deswegen, ich habe schon viel Geld geboten bekommen, um dem abzurasieren. Nein, das passiert nicht.
So, und dann sind noch zwei Kärtchen drin. Und du darfst dir eins aussuchen. Ich würde gerne, dass du eine der Fragen beantwortest.
Darf ich erstmal beide lesen?
Natürlich.
Wann hast du das letzte Mal gelacht, bis du Bauchweh verspürt hast und weshalb? In welcher Situation bist du schon mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten? Ja, das kann ich dir sagen. Das war die Frage würde ich gerne beantworten. Das war in den letzten Tagen, ich glaube, es war 2019, unmittelbar zu Beginn des Jahres. Ich habe am 1. Mai 2019 die Burg aufgegeben.
Ja, wollte ich sagen.
Und
die hattest du 25 Jahre.
Ja, genau. Und da war Folgendes. Wir waren immer sehr bedacht auf Restaurantkritiker, Tester. Das war ja immer für uns so ein rotes Tuch, weil man natürlich gucken wollte, wer sitzt denn da und kommt ein Restaurant-Tester. Und meine Frau sagte, Mensch, Johann, dieser Tisch 10, diese vier Personen, das sind bestimmt Restaurant-Tester, die schreiben immer mit, die kennen sich aus und so weiter und haben wirklich totale Ahnung und haben verschiedene Weine bestellt und so weiter. Da solltest du nachher wirklich hingehen, was ich ja sowieso getan habe, wenn ich da war. Und ich gehe also raus zu dem Tisch und im Sommer zum Beispiel war es immer so, man merkt es ja, die Leute sind erstmal so ein bisschen erstarrt, warum kommt er jetzt? Ja? Und dann komme ich immer zuerst mit der Frage, guten Abend, die Herrschaften, waren Sie zufrieden? So, dann merkst du plötzlich so, wie man in vier Gesichter guckt und jeder überlegt jetzt, alle vier überlegen, was sage ich jetzt? Also irgendwie so, es kam der Funke nicht sofort zustande. Dann habe ich gesagt, ist doch ein schöner Tag heute. So, weißt du, früher habe ich gesagt, immer schönes Wetter heute. Oder hatten Sie eine angenehme Anreise? So. Und dann sagt die eine Frau so ganz schnippig da, links sagt sie, Herr Lafer, vielen Dank, war alles in Ordnung, alles bestens. Und dann habe ich, und das ist für mich heute noch ein Rätsel, nachdem ich ja wirklich den Gedanken hatte und die Pflicht hatte, weiter mit ihnen zu reden, einfach, und das, da ärgere ich mich heute noch drüber, gesagt zu dem Mann, kann es sein, dass Sie schon mal hier waren? Der Mann saß neben der Frau. Und dann springt sie auf daneben, packt ihm wirklich bei der Gurgel so richtig fest und schreit, Klaus, endlich weiß ich, wo du mit deiner Freundin hingehst. Boah. Jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt stehst du da. Jetzt habe ich gedacht, wo ist das Loch, damit ich in den Keller falle, aber das war nicht da. Katastrophe, der ganze Abend, kannst du dir vorstellen, ich voll depp. Und es gab ja keinen Hintergrund, es war ja nur um mit denen ins Gespräch zu kommen, also nur eine unterbewusste Reaktion, total deppert, verstehst du? Dann habe ich nur noch gesagt, meine Herrschaften, es tut mir so leid, Sie müssen offensichtlich, oder Sie haben einen Doppelgänger aus meiner Sicht, weil was soll ich sonst sagen? Ja, das war die spontane Reaktion. Ich bin dann im Laufschritt in die Küche und sofort nach Hause, weil ich war fix und fertig, weil ich genau wusste, dass ich da etwas ausgelöst habe, was ich in keinster Form auslösen wollte. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es geschmeckt hat und ob Sie Restaurantester sind. Und deswegen sage ich immer, manchmal gibt es Situationen, das ist auch etwas, was zum Leben gehört, wo man Dinge erlebt, die nicht wahr sein können. Aber das macht auch das Leben so spannend. Man kann nicht immer alles perfekt organisieren. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen, die damals da waren, heute glücklich sind und das längst vergessen haben.
Wer weiß, vielleicht war es auch richtig gut, dass das zur Sprache kam.
Vielleicht war ja das der Moment, wo sie mich dann vielleicht fragen hätten können, ob ich bei der Scheidung Zeuge sein möchte. Könnte auch sein. Aber das war nicht meine Aufgabe.
Johann, du warst ja extrem erfolgreich in deinem Leben. Du bist auch ganz, ganz viel weg gewesen. Und du bist immer noch mit der gleichen Frau verheiratet. Du hast 2 Kinder, von denen du immer wieder erzählst.
Ja.
Du hast meines Erachtens einfach auch noch ein ganz normales Familienleben gehabt. War es normal?
Ja, das ist natürlich die Frage, was ist normal? Ich meine, das kann man möglicherweise nur detailliert beantworten, wenn man tatsächlich Vergleichsmöglichkeiten hätte, was ja so in der Form nicht möglich ist. Aber vielleicht Grundsätzliches. Ganz schlimm war zu Beginn die Zeit, als die Kinder klein waren. Das war für mich, muss ich sagen, das größte Problem, weil war ich nicht im Studio, gab es keine Fernsehsendung. War ich nicht in der Kochschule, kein Kochkurs, war ich nicht auf der Burg, waren die Gäste unzufrieden. Und war ich nicht zu Hause, waren die Kinder traurig, weil der Papi nicht da ist. Also jetzt musst du dir vorstellen, egal was du gemacht hast, das war immer irgendwas negativ. Das hat mir wirklich wahnsinnig wehgetan und ich muss sagen, da habe ich wirklich gekämpft. Aber ich habe dann etwas gemacht, wenn ich frei hatte, dann habe ich wirklich intensiv mir die Zeit genommen. Ich weiß nicht, wie oft ich mit den Kindern im Tierpark war und habe die gefüttert und bin rumgegangen, hat mir so gut getan, weil es uns emotional näher gebracht hat. Das Zweite war natürlich, und das war das Glück, dass meine Frau aus demselben Metier kommt und wir am Anfang Stress hatten, aber dann irgendwann gemerkt haben, wenn wir uns den Freiraum lassen, dass jeder für seinen Bereich eigenverantwortlich mit Selbstbewusstsein das Ganze managt, dann hat man auch nach wie vor Freude an der Arbeit, weil ich bin ja oft gekommen, bin bei der Tür und sage, welcher Idiot hat denn hier schon wieder so rote Blumen dahingestellt, wie sieht denn das aus? Verstehst, weil ich ja gar nicht wusste, ob das meine Frau oder Mitarbeiter war. Und es überträgt sich natürlich dann, weil plötzlich du dich in Dinge einmischt. Sie hat ja auch nicht gesagt, wer hat jetzt das Schnitzel in der Küche gebraten, sondern das ist dann so, dafür gibt's den Küchenchef und so weiter und sie gibt's eben als Chefin. Und das haben wir dann aber uns irgendwann mal zusammen dividiert oder wir haben uns dann verständigt, dass wir diesen Bereich trennen, was immer manchmal schwierig ist, aber ich muss sagen, es ging dann viel besser. Und, das muss ich sagen, wir sind beide sehr ehrgeizig und haben beide das gleiche Ziel gehabt. Und das ist ja auch wichtig, weil meine Frau ist heute noch traurig, dass sie jetzt selbst, die ist ein Jahr jünger als ich, nicht nach wie vor an der Front für den Gast und für das Wohlergehen und für die Gastfreundschaft da sein darf. Für sie ist das absolute non plus ultra im Leben. Sie ist da für andere Menschen. Sie ist eine geborene Gastgeberin. Und deswegen natürlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil durch meine persönlichen Einsätze, die meistens ja weg von zu Hause sind, ist sie sehr viel alleine. Aber mittlerweile hoffe ich, dass sie das ein bisschen besser, sagen wir mal, in den Griff bekommt, indem sie öfter die Kinder besucht, die ja auch im Ausland leben, dass sie auch sich da mit verantwortlich fühlt und so einfach jetzt irgendwann mal auch diesen Punkt schafft, wo sie sagt, okay, ja, es ist gut so, es war so, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt angebrochen.
Wie lange seid ihr zusammen?
Wir sind zusammen, ja, 35, nächstes Jahr 35 Jahre sind wir zusammen. Das ist eine Leistung. Also Da werden wir heute in Bad Homburg, wenn wir eine Umfrage machen, in der Fußgängerzone nicht so viele Leute treffen, die eine ähnliche Bilanz vorweisen können. Aber ich muss sagen, ja, wenn es nicht gegangen wäre, wären wir heute nicht mehr zusammen. Und der Beweis dafür ist es natürlich wahrscheinlich, dass es gegangen ist. Und da bin ich auch sehr glücklich darüber.
Gibt es irgendwas in deinem Leben, wovon du sagen würdest, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich was anders gemacht?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich muss sagen, ich hätte viel früher mit der Erfahrung von heute versucht, meine Philosophie des Kochens in Verbindung mit dem System LAFA, wenn ich das so sagen darf, größer zu verbreiten. Also das, was zum Beispiel in England der deutsche Bäcker macht mit seinen Zuma-Restaurants, ja. oder es gibt ja noch den Heinz Beck in Italien, der ja auch mit seinem La Bergola viele Restaurants hat, auch ein Deutscher. Das hätte ich gerne gemacht, weil ich finde, dass die deutsche Kultur des Essens, gerade im Ausland, nach wie vor nicht so gut besetzt ist. Man muss sich ja vorstellen, wir haben 370 Sterne-Restaurants circa. Und das ist ja nach Frankreich, glaube ich, das zweitmeiste auf dieser Welt. Aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen, wenn du ins Ausland gehst, you are from Germany, oh, what you're cooking, oh, I know only Nürnberger Rostbratwürstchen, Borknackel, weißt du, das ist ja so ein bisschen Sauerkraut. Das ist ja immer noch so ein bisschen verankert. Wir arbeiten dran, aber unsere kulinarischen Dinge wären mit Sicherheit auch ein sehr guter Exportschlager. Das hätte ich auf jeden Fall gerne gemacht und das andere mache ich jetzt, nämlich ich entwickle wahnsinnig viele Produkte, Küchenhelfer oder Küchenwerkzeuge, weil ich in einem Leben mich manchmal geärgert habe, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das sind oft nur Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten sind oft mit großer Wirkung.
Das heißt, du willst mehr Menschen auch wieder verführen, selbst zu kochen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, das Schlimmste für mich ist doch Folgendes. Du kochst dir da vom Fernseher einen ab und machst einen auf, Leute, ich liebe euch, kocht das nach. Und dann geht er nackt zum Kühlschrank und holt ein Frankfurter Würstchen raus. Also es tut mir leid. Also da habe ich dann alles falsch gemacht. Also ich weiß natürlich, dass es für die Leute heute schwierig ist, alles unter einem Hut zu bringen. Beruf, Familie, Freizeit, Einkaufen, Kochen, klar. Aber ich wiederhole mich jetzt. Ich sage immer, was man mir gibt, gebe ich auch zurück. Ja. Und in der Bibel steht, geben ist besser als nehmen. Also von der Seite her, wenn ich mir was Gutes gebe, dann glaube ich, strahle ich das auch aus und ich glaube, ich kann auch damit einem guten Beispiel vorangehen. Ich weiß das selber, dass es schwierig ist und dass es manchmal auch mit Lust zu tun hat. Und ich habe auch in Berlin lange alleine gelebt, da habe ich auch mich von Spaghetti ernährt mit Butter und was weiß ich. Aber die Phasen musst du durcherleben einfach, das ist so. Nur eins soll auch dieses Gespräch heute dazu dienen, dass man vielleicht drüber nachdenkt, das, was Wilhelm Busch mal gesagt hat, sage mir, was du isst. Ich sage dir, wer du bist, das ist jetzt vielleicht überzogen. Aber das hat schon etwas damit zu tun. Und ich muss ein Beispiel noch loswerden meiner Tante. Meine Tante in der Schweiz, da war ich immer in den Schulferien 4 Wochen. Da steht die morgens um 5:30 auf, macht diese Getreidemühle an. Ich hätte sie können beim Fenster rausschmeißen, da um 5:30, da so eine Holzmühle, ein Riesenkrach. Dann backt die da wirklich so ein Vollkornbrot, morgens, verstehst du? Wenn ich dann um 7:30 klopft sie aufstehen, verstehst du, dann stand da so ein Würfel Brot auf dem Tisch mit Hüttenkäse. Da habe ich gedacht, sag mal, was? Also ich bin Junge, Nutella, was weiß ich was alles. Jetzt esse ich da so ein trockenes Stück Brot da, staubt bei die Ohrwaschel raus, ja, und dann noch so ein Hüttenkäse da. Und den habe ich an der Steiermarker gar nicht gekannt. Also Hüttenkäse, so Berlen sind das ja da. Und dann sitze ich da und denke mir, Mensch, Maja, ist das jetzt deine Ferienzeit? 4 Wochen, jeden Morgen dieses Brot mit Hüttenkäse. Und dann sagt sie zu meinem Überfluss noch, und jetzt auch Hansi, gehen wir noch eine Stunde spazieren. Und dann denke ich mir, sag mal, gehen wir in die Stadt Zürich irgendwas einkaufen oder was auch immer. Nein, jetzt gehen wir erstmal eine Stunde spazieren. Dann habe ich gedacht, ich bin doch irgendwie hier in falschen Baustelle. Aber das muss ich jetzt sagen. Das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es ist Tatsache. Mein Onkel, meine Tante sind beide über 90 geworden, waren total fit, haben eine souveräne Ausstrahlung gehabt, wenn es um um die Ergonomie, Physiognomie geht des Körpers, muss ich sagen. Ich war so stolz und das hat mir auch den Beweis erbracht, dass von nichts kommt. Und die haben das wirklich so gelebt. Deswegen möchte ich die Leute Mut machen heute. Wenn man seine Lebensqualität verbessern möchte, muss man manchmal auch darüber nachdenken, wie man das machen kann.
Aber hat denn dann irgendwann das Brot dir auch geschmeckt von deiner Tante?
Ja, und mittlerweile kaufe ich nur noch so ein Brot, verstehst du? So ändert sich das im Leben.
Spannend.
Ja, leider. Spannend. Oder backt es selber. Ohne Witz, das musst du dir mal vorstellen. Also früher war es ja so, da ging es ja sofort automatisch zu der großen Semmel, die überall war, weil es schmeckt ja auch gut, oder Baguette und so weiter. Mhm. Auch nach wie vor nichts dagegen zu sagen, ganz im Gegenteil. Aber es ist das Maß aller Dinge, nämlich es ist auch das Verhältnis dessen, was man tut. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber grundsätzlich sollte der überwiegende Teil der sein, der unserem Körper wirklich auch die Voraussetzung bietet für Gesundheit und hoffentlich für ein langes Leben.
Und wenn ich es so zusammenfassen würde, würde ich sagen, dein Motto ist eigentlich genussvoll, gesund, satt werden.
Ja, ist so. Also ich habe gedacht, du sagst jetzt genussvoll alt werden, das wäre jetzt eine Beleidigung gewesen.
Kommen wir noch gleich drauf.
Ah nein, hör auf jetzt. Aber genussvoll, gesund, satt werden, ja auf jeden Fall. Was heißt satt werden? Wir brauchen ja nicht mehr so viel. Also wir müssen ja nicht jeden Tag da uns mit 6000 Kalorien beschäftigen, sondern es ist eher so, dass wir das, was wir brauchen, in einer vernünftigen Form brauchen. Und deswegen sollte man sich schon Gedanken machen, was ich esse.
Also satt werden ist schon ein schönes Gefühl, also so zufrieden sein. Also das, denke ich, meinst du
auch damit. Wenn du das insgesamt meinst, bezogen auf Psyche, Körper, Geist und alles, was dazugehört, dann bin ich hundertprozentig bei dir.
Trotzdem nochmal eine Frage zum Älterwerden. Thema für dich?
Ja.
Positiv?
Nein.
Negativ?
Auf keinen Fall. Also ich muss das, und das gebe ich auch zu, ehrlich sagen, wenn ich heute, und das machen ja viele, unbewusst sich so ein Maßband anschauen. Und wenn man auch die Schicksalsschläge so mancher Menschen, mit denen man groß geworden ist, unmittelbar mitbekommt, dann kann man nicht sagen, dass das einem kalt lässt. Also das muss ich sagen, das geht so nicht, auf keinen Fall. Aber eins ist wichtig, und das meine ich jetzt für mich, auf mich bezogen, ich tue zumindest alles dafür, dass ich mir nicht einen Vorwurf machen kann, hättest du früher was dafür getan. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn das Schicksal zuschlägt, dann ist das so. Dann ist es so wie bei Udo Jürgens, der aus meiner Sicht ja damals umgefallen ist in Zürich auf der Promenade. Das war dann Schicksal, dafür kann keiner was. Aber der hätte sich ja ewig vorgemacht, wenn er ewig einen Vorwurf gemacht, wenn er ausgerutscht wäre und wäre über den Steg gefallen, sage ich jetzt mal so. Und deswegen tue ich das so, wir haben alle keinen Brief, wir sind alle Gast auf Erden, wir sind hier und wir sind hier zu Hause und wir verlassen unser Zuhause wieder. Aber ich möchte die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, möchte ich so erleben, dass ich mich wohlfühle. Und ich muss auch eins sagen, und das macht mir zurzeit sehr viel Gedanken, vielleicht sind wir die einzige Generation, sagen wir in einer Generation, wo wir das, was davor war und jetzt vielleicht danach kommt, Gott sei Dank nicht erleben müssen, weil ich mache mir ernsthaft Sorgen, ob das, was jetzt zurzeit so alles um uns passiert, ob das so spurlos an uns vorbeigeht.
Ich hoffe sehr, dass wir durch unser Dazutun beitragen können, dass auch die noch kommen werden, das genauso erleben können, dass Leben auch schön sein kann, wie wir das getan haben.
Genau, das ist unser Ziel, absolut. Ja. Wenn man Kinder hat, ich glaube, jeder, der Kinder hat, nichts ist schlimmer wie das, dass man sich heute Gedanken machen muss über die Zukunft der Kinder. Also ich wünsche denen das Beste auf Erden, aber manchmal braucht man auch dafür die Voraussetzungen.
Johann, es gibt doch was Besonderes hier in diesem Podcast-Format. Und zwar gibt es am Ende den Rollentausch. Das heißt also, du kannst, wenn du möchtest, mir eine Frage stellen, die dich brennend vielleicht interessiert, ob ich sie beantworte. Schauen wir mal. Aber du kannst auch zwei Fragen stellen, wenn du irgendwas wissen möchtest.
Nein, die Frage ist ganz einfach. Die wollte ich dir schon ewig stellen. Was müsste ich tun als Koch, wenn ich dich nachts um 2 aufwecke und kulinarisch verführen möchte? Ich sage bewusst kulinarisch. Ja,
jetzt. Du müsstest.
Was machen? Eine neue Bettdecke kaufen.
Du müsstest mich ausschlafen lassen, damit ich am Morgen das beste Frühstück aller Zeiten von dir bekommen könnte.
Jetzt habe ich gesagt, ich muss dich umarmen und dabei füttern mit einem schönen Hirsebrei. Und jetzt sagt sie zu mir, ausschlafen lassen. Also wo bleibt die Romantik? Aber ich verstehe es.
I'm so sorry, aber so.
Nee,
so
ist alles gut. Nein, wirklich, das war jetzt eher Spaß. Nein, ist alles gut. Ich weiß, ich kenne deine Konsequenz und ich bewundere dich auch dafür. Dein Verhalten auch mit diesen 18:6 oder das, was du machst.
In der Wallfasten.
Ja. Das ist für mich großartig, auch ein großartiges Beispiel. Nur wenn man sich, so wie ich, sehr viel mit diesen kulinarischen Dingen beschäftigt, 12 Stunden und noch länger am Tag, ist das ein bisschen schwieriger wie unter deiner Situation, weil nicht überall was rumliegt, was man möglicherweise zack irgendwie naschen möchte.
Aber an dem Tag, wo das geht bei dir, solltest du es auch für dich möglich machen.
Ja, auf jeden Fall. Das tue ich auch. Deswegen bin ich immer so froh, wenn ich so Tage habe, wo ich nichts habe, weil ich da habe ich auch gar keinen Appetit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mein Körper hat sich so eingestellt. Da esse ich oft gar nichts. Brauche ich auch gar nichts, ja. Weil ich es merke, dass es meinem Körper gut tut. Das ist ja auch vielleicht die wichtigste Erkenntnis, dass es nicht irgendwas ist, wo man sich bestraft, sondern dass es wirklich dem Körper sehr, sehr gut tut.
Lieber Johann, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir so vereint sprechen zu können. Wir zwei unter uns, es war einfach super schön. Herzlichen Dank, dass du hier warst.
Ja, ich möchte den Dank gerne zurückgeben. Es ist mir auch sehr wichtig, dass hoffentlich auch der Eindruck entsteht, dass es jetzt hier kein Gespräch war, wo wir uns überlegt haben am Ende oder am Anfang, was ist der Inhalt des Gesprächs, sondern es ist eine Situation, die sich in meinem Leben mit dir zusammen wahr ereignet hat. Es ist keine Geschichte, es ist ein Ausschnitt, oder ein Auszug meines Lebens der letzten Jahre. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte, dass ich deinen Mann kennenlernen durfte und wie du ja siehst, sitze ich hier und gehe glücklich nach Hause und bin sehr froh, dass es mir wieder gut geht.
Ganz lieben Dank und noch viel Zeit mit uns zusammen, also wir zusammen viel Zeit, das wäre auch schön, genießen.
Ja, aber dann werde ich die Frage nicht mehr stellen, was ich dir nachts um 2 Uhr kochen muss, um dich zu verführen.
Nee, dann lässt du dir noch eine andere einfallen.
Genau.
Okay, also tschüss und dank dir.
Tschüss, danke.